She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Wie ist denn da? Da ist She Happens. Schön, dass du wieder zuhörst.
Oh je.
Perfekt.
Und da sind wir schon wieder. Hallo.
Willkommen zurück. Happens.
Willkommen zurück. Schön, dass ihr auch nach einer Biathlon-Folge immer noch zuhört. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet zum einen unsere Biathlon-Expertin Corinna Horn.
Hi.
Und ein immer noch verletzter Vinzenz Geiger.
Servus.
Das war natürlich nur Spaß. Das war eine ganz tolle Biathlon-Folge, die auch mir Freude zum Hören gemacht hat. Ich war ja nicht dabei. Aber cool, dass das geklappt hat.
Sehr gut, das wollten wir hören.
Jetzt war ja auch Biathlon am Wochenende. Coco, was sagst du denn so richtig? Mit Ruhm bekleckert hat sich jetzt aus dem deutschen Team eigentlich noch niemand.
Nee, ich muss sagen, so richtig vom Hocker gehauen haben sie jetzt nicht unbedingt. Auch vorhin, also es ist Dienstag, an dem wir aufnehmen, Dienstagabend. Vorhin lief auch noch der Einzel der Damen in Östersund, das erste Einzelrennen der Saison. Und das lief jetzt für die deutschen Damen auch nicht unbedingt so berauschend. 39 Fehler haben die 7 deutschen Damen geschossen. Ist dann im Einzel doch nicht ganz so gut.
39.
Mhm. Also man muss dazu sagen, es war schon auch sehr, sehr windig und gerade vielleicht Julia Tannheimer hatte schon auch ein bisschen Pech mit den Bedingungen, aber 39 Fehler ist natürlich schon deutlich zu viel.
Ich schaue mir gerade das Ergebnis an, habe ich bis jetzt noch gar nichts mitbekommen.
Die Doro hat gewonnen.
Doro hat gewonnen, das kann man sich natürlich auch freuen, also wirklich.
Ja.
Wir sind ja alle Dorothea Wieder-Fans, also von dem her.
Ich weiß nicht, ich war noch nicht bei ihr zum Spritztrinken. Ich kann es nicht beurteilen.
Ja, also Getränke mischen kann sie auf jeden Fall.
Was ich übrigens noch erzählen wollte, ich weiß nicht, ob ihr schon reingeschaut habt, aber ich habe mir die Biathlon-Doku schon komplett angeschaut vom ZDF. Die 5-teilige Doku über die deutsche Biathlon-Mannschaft. Und ich war sehr begeistert, also ist gut geworden. Man hat schöne Einblicke ins deutsche Team bekommen, in die Entscheidungsprozesse, wie läuft es ab, wer läuft im Weltcup. Die Quali-Rennen vor der Saison wurden ausführlich thematisiert und auch gemütliche Teamabende waren zu sehen. Also da hat das ZDF die deutsche Biathlon-Mannschaft den ganzen letzten Winter begleitet und ist sehr lohnenswert zum Anschauen. Also kann ich empfehlen. Auch für euch Nicht-Biathlon-Fans.
Jawohl, wird gemacht.
Ja, die haben wir jetzt, also ich habe gestern eine Zusammenfassung angeschaut von der Bundesliga, YouTube auf eine Sportschau-Zusammenfassung, glaube ich, oder Sportstudio, weiß nicht. Ist es eine ZDF oder ARD-Doku?
ZDF.
ZDF, dann war es wohl Sportstudio. Und da kam es auch groß als Werbung, dass man sich doch die Doku anschauen soll. Also da, die haben schon prominent das beworben auch.
Ja, ich meine, wenn du so eine große Produktion machst, aber ich habe es noch nicht gesehen, ich habe auch bisher nur Gutes gelesen und gehört, muss ich wohl noch dringend nachholen. Aber es ist eh schon so, wie jetzt plötzlich, ganz überraschend wie jedes Jahr, ist dann auf einmal ab diesem letzten Novemberwochenende so richtig viel Programm. Was habt ihr noch geguckt?
Also ich habe natürlich Nordische Kombination geschaut am Wochenende.
Sehr gut.
Und Finzi, ich hoffe, also ich bin mir sicher, du bestimmt auch, oder?
Ja, ich habe es auf jeden Fall auch geschaut. Freitag habe ich nur das Springen angeschaut. Nachmittags habe ich trainiert. Aber ja, das war mal ein klassisches Ruka-Wochenende, würde ich sagen. Also es gibt dann doch öfters, dass es sehr, sehr windig ist. Ja, es mit fairen Bedingungen. Ein Sprung, ein Wertungsdurchgang, den ich gesehen habe, war halbwegs fair. Der Rest war schon sehr, sehr wild. Aber ja, ich glaube, die Besten waren trotzdem vorne. Also der Juli und der Lampard, die haben schon einfach, waren einfach am stabilsten und so sind sie dann da durchgekommen.
Ich musste da tatsächlich auch an dich denken, aber eher bei dem Spezialspringen am Samstag, was sie dann abgebrochen haben. Nach dem halben, zweiten Durchgang dachte ich mir, ja, da hätte er jetzt vielleicht auch gar nicht so viel Bock gehabt, da jetzt zu springen.
Ja, natürlich. Ich habe es denen natürlich nicht gegönnt, dass es so schlechte Bedingungen waren. Aber es wäre jetzt auch gelogen, dass ich mich nicht gefreut hätte, dass am Sonntag dann das Springen abgesagt worden ist.
Aber wie blickst du auf die Leistung am Wochenende, gerade von Johannes Lamperter und Julian Schmid? Das war ja schon auch das, was du eigentlich in der vorletzten Folge, also in der ersten Folge von unserer Saison erwartet hast.
Ja, ich glaube, überrascht hat es mich nicht. Da Juli liebt die Schanze, liebt Ruka, also und hat, glaube ich, einfach von Anfang an gleich gut reingefunden. Und ja, der Jo, dass der gut drauf ist im Springen, das war auch abzusehen. Aber mehr so richtig reininterpretieren kann man noch gar nicht so viel nach dem Wochenende, finde ich. Man hat, wie ich schon letzte Folge auch gesagt habe, in Ruka da, natürlich ist es so der erste Vergleich mit den anderen, aber die Schanze ist so speziell und das Ganze, ja, mit dem Wind und allem. Also ich glaube, so richtig sehen wird man es vielleicht auch erst am nächsten Wochenende oder halt im Verlauf der Saison. Aber der Juli und der Lampi sind auf jeden Fall gut in Form und ja, ist auch schön zum Sehen.
Wird das die härteste Saison für eure Freundschaft?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube, da ist eher das Ziel, dass wir zusammen was erreichen. Steht ja auch was auf dem Programm, ein Teamsprint.
Aber wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Ich habe gehört, da gibt's ein paar gute Nachrichten.
Ja, also ich habe ja in der Presse jetzt öfters mal gelesen und auch im Fernsehen wurde es ja öfters gesagt, dass ich frühestens in Ramsau wieder am Start bin. Und das kann ich schon mal auf jeden Fall verneinen, weil ich bin jetzt dreimal gesprungen und war komplett schmerzfrei. Und deswegen haben wir beschlossen, dass ich jetzt ja am Wochenende wieder dabei bin. Also Trondheim bin ich schon wieder dabei. Und ich freue mich richtig, da wieder ins Weltcup-Geschehen einzugreifen. Und klar, jetzt haben schon ein paar Trainingswochen gefehlt, aber ja, Wettkampf ist das beste Training und ich glaube, das Wochenende freut es mich auf jeden Fall, wieder dabei zu sein.
Dann halt es doch Gesamtweltcup.
Ja, über das mache ich mir absolut keine Gedanken.
Gleich wieder Druck aufbauen.
Da habe ich wirklich eine andere Baustellen, wie dass ich da jetzt dran denke.
Aber mit was für einem Gefühl gehst du jetzt in die neue Saison? Auch mit was für einem Gefühl fährst du nach Trondheim? Das ist ja der WM-Ort von letztem Winter.
Ja, Trondheim war natürlich eine richtig coole und erfolgreiche WM für mich. Fahre mit einem guten Gefühl hin, freue mich richtig. Aber ja, ich kann jetzt wirklich gar nicht sagen, wo ich stehe. Also ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor mir, glaube ich. Aber ja, man weiß nie, im Wettkampf kann man dann doch manchmal noch mal ein bisschen mehr rausholen. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich da jetzt in den Rhythmus auch wieder reinkomme und ja, einfach so aus einer Schanze unter perfekten Voraussetzungen und auch ein Wettkampfrennen zum Laufen, das ist schon gut. Das ist für mich persönlich auch immer wichtig, dass ich da einfach vorwärts komme. Und normalerweise kann ich mich dann über die Saison steigern. Deswegen war es mir jetzt auch wichtig und den Trainern, dass ich da jetzt direkt wieder dazukomme, auch wenn ich jetzt schon viel Training verpasst habe. Aber ich bin gesund und habe keine Schmerzen. Deswegen haben wir uns gegen ein Trainingswochenende entschieden, sondern für den Weltcup. Also es ist ja auch nur Donnerstag hin, Montag wieder zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine sehr, sehr lange Reise ist.
Du sagst, du bist schon wieder zwei, drei Mal gesprungen. Und wir haben ja in der ersten Folge über all die Reglementänderungen gesprochen und was das bedeutet. Und im Spezialsprung gerade sieht man ja auch bei so einigen, gerade auch deutschen Springern, dass die sich noch recht schwer tun. Jetzt bist ja du letztes Jahr so gut gesprungen wie noch nie im Weltcup quasi. Und dann kommt jetzt so ein großer Satz an Änderungen. Wie geht's dir denn damit?
Das war schon im Sommer viel, viel testen und ist auch immer noch nicht vorbei. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein ganz solides Setup gefunden und ja, da gilt es trotzdem, dass ich da noch weiterarbeite und jetzt auch meine Sprünge dann auf einem hohen Niveau dann auch runterkriege.
Jetzt ist ja der Juli am Wochenende zweimal Zweiter geworden. Wendelin Tannheimer am Samstag noch Siebter als bester Deutscher. Ansonsten gab es einige solide Top-15-Platzierungen von David und Simon Mach, aber auch von Johannes Rützek. Wie blickst du auf die Leistung deiner Teamkollegen am Wochenende?
Ich glaube, Wendelin, der hatte wirklich sehr, sehr viel Pech mit dem Wind, weil der ist schon sehr gut in Form eigentlich im Springen und der hat da schon richtig was drauf. Also ich denke, wenn der jetzt dann am Wochenende vielleicht normale Windbedingungen bekommt, dann wird man auf jeden Fall sehen, was er drauf hat. Und beim Rest kann man, glaube ich, einfach nur nicht so viel dazu sagen. Aber ja, da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie es jetzt weitergeht.
Du bist im richtigen Pressekonferenzmodus gerade.
Pressekonferenz.
Ja, das ist richtig so zack vor dir.
Ja, ich muss ja einordnen, was meine Kollegen gemacht haben. Das mache ich natürlich auch nicht gerne. Also bin ja kein Trainer und kein Pressesprecher. Ich bin ja nur hier Podcaster und sag meine Meinung zu irgendwelchen Dingen. Die muss ja auch nicht immer richtig sein. Aber meistens.
Was hat dir denn jetzt als Zuschauer noch am Wochenende sonst gut gefallen?
Ja, also das Highlight vom Wochenende war definitiv der 20 Kilometer Massenstart der Langlaufherren. Das war ein extrem geiles Rennen. Der Mika von Meulen, mein alter Kombiniererkollege, der hat wirklich Vollgas gegeben und ist zusammen mit Edwin Anger und Hugo Lapalou ausgerissen und war dann, glaube ich, 15 Kilometer lang vorne und das war wirklich ein richtig, richtig cooles Rennen zum Anschauen. Extrem spannend und bis kurz vor Schluss waren sie auch noch vorne und wurden dann erst eingeholt. Das war echt, also jeder, der ein spannendes Langlaufrennen anschauen will, es rentiert sich auch noch real life jetzt noch anzuschauen. Das war wirklich cool.
Ich glaube, das mache ich jetzt.
Nachdem ich alles gespoilert habe, lohnt es sich noch richtig zu gucken.
Als Abendlektüre noch
lohnt
nebenbei.
Sich trotzdem noch.
Nee, aber das von der Idee her gefällt mir das gut, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern Hausaufgaben aufgeben.
Genau, ja.
Ich muss ja sagen, was ich richtig gut fand am Wochenende, waren die Rennen der Alpinen in Copper Mountain. Also sowohl den Riesenslalom der Herren wann war das? Freitagabend, glaube ich. Mit dem Sieg von Stefan Brennsteiner, dem Österreicher, der mit über 30 Jahren zum ersten Mal ein Weltcuprennen gewinnt. Das war echt schön zu sehen, als auch den Riesenslalom der Damen. Lena Dürr feiert mit Platz 6 ihr bestes Riesenslalom-Karriereergebnis. War sehr stark, was sie da gemacht hat. Aber auch die Neuseeländerin Alice Robinson ist, glaube ich, eine gute Kandidatin für eine Olympiamedaille diesen Winter. Aber auch der Slalom mit Platz 2 von Lena Dürr am Sonntag war auch nochmal schönes Abendprogramm. Also die Rennen in den Staaten drüben schaue ich mir schon immer gerne, muss ich sagen.
Ja, da muss ich jetzt schon mal kurz sagen, Anton, falls du zuhörst, sehr, sehr schade, dass du uns versetzt hast. eigentlich wäre jetzt Anton Grammel zu Gast, aber ja, sie haben leider das Training verlegt, deswegen konnte jetzt doch nicht dazukommen, aber das holen wir sicher nach. Und ja, es war trotzdem cool, wieder ihn fahren zu sehen. Im zweiten Durchgang leider nicht ganz so runterbracht, aber es war schon wieder richtig cool, die Herren-Riesenslalom-Mannschaft aus Deutschland. Hat man auch nicht gedacht, dass es auf einmal da 4 unter den Top 30 sind, jetzt zweimal hintereinander, oder?
Alex Schmid, da jahrelang neben einem gelegentlich noch fitten Stefan Lötz meistens in Alleinunterhalter machen müssen. Und jetzt ist da auf einmal ein Team. Aber Alex Schmid können wir auch, also auch das können wir sagen, an der Stelle noch, ja, ein beachtliches Comeback war es ja nicht, aber ein beachtliches Ergebnis auf alle Fälle. Viele Plätze gut gemacht im zweiten Durchgang und am Ende war er
Platz 10.
Zehnter.
Zehnter.
Kann man auf jeden Fall gut machen. Aber Coco, wie du schon sagst mit dem Abend, ich finde das auch eigentlich sehr angenehm. Ich finde, Skifahren zur Primetime hat was.
Das ist richtig cool, vor allem dann also der zweite Lauf dann 21 Uhr, das ist irgendwie richtig cool.
Ja, aber ich muss trotzdem schon wieder sagen, ich habe nicht ganz verstanden, warum die Öffentlich-Rechtlichen nicht mal den ersten Lauf live zeigen. Also am Sonntagabend war dann irgendwann so kurz vor 6 ist dann die Übertragung der Sportschau geendet. Und um 18 Uhr war halt Start der Damen in Copper Mountain. Und da habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, warum man nicht noch zumindest für den ersten Lauf drauf bleibt.
Das verstehe ich generell nicht beim Alpinen. In Levi haben die auch den ersten Durchgang nicht im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt. Da denkt man mal, Ski Alpin ist ja schon eine beliebte Sportart in Deutschland, aber um 9 in der Früh, also da kann man doch wohl ein Skirennen übertragen. Da nimmt man ja auch niemanden Platz weg.
Ja, also alles, was ich mir zusammenreimen kann, ist mit dem Sonntagabend, dass da natürlich Programmpunkte laufen, die laufen müssen. Und einer davon ist, glaube ich, am Sonntag um 19 Uhr gibt es eine Fußballsportschau. Und Fußballsportschau, soweit ich weiß, muss so laufen, wie sie läuft, weil es da einfach um sehr viel Kohle hinter diesen Verträgen und was wird wann gesendet.
Okay.
Geht. Aber beim Rest, weiß ich nicht. Aber schade auf jeden Fall. Aber im Stream lief zumindest alles dieses Mal, glaube ich.
Weiß ich gar nicht. Ich bin dann auf Eurosport gewechselt.
Ich auch.
Ich bin natürlich als Mitarbeiter war ich natürlich verpflichtet, auch die letzten Ecken der Mediathek noch zu durchsuchen und zu gucken, ob doch noch irgendwo aus dem hintersten Winkel Bernd Schmelzer zu mir spricht. Und ich habe ihn gefunden.
Das war wieder richtig cool, aber Alpin, da Copper Mountain, bei uns wurde ja dieses Jahr leider der Weltcup in den USA wieder abgesagt. Ich hätte schon echt mal wieder Lust, da drüben Wettkämpfe zu haben. Weltcup habe ich leider noch nie in den USA gehabt, nur bei der Junioren-WM war ich da und das war echt cool.
Aber meinst du, es könnte vielleicht die nächsten Jahre mal wieder in die USA rübergehen für euch?
Ja, geplant ist es jedes Jahr, aber dann wird es jedes Jahr wieder abgesagt. Also Hoffnung habe ich da nicht mehr so viel mittlerweile.
Aber sind die, nachdem ja die Spezialspringer die letzten 2 oder 3 Jahre wieder in Lake Placid waren, sind die dieses Jahr? Weil das dachte ich mir, da könnte man ja euch dranhängen eigentlich.
Ja, sollte man meinen, ja. Aber die sind dieses Jahr auch nicht. Die sind in Klingenthal stattdessen.
Das fand ich nämlich die letzten Jahre auch immer richtig cool. Besonders, weil, das war mir nicht bewusst, ist da anscheinend eine riesen polnische Community im Bundesstaat New York gibt und dann ganz viele polnische Fans da sind.
Ja, das ist generell krass. Überall sind die Polen. In Norwegen, in Lillehammer waren jetzt auch wieder extrem viele Polen mit dem Skisprung zuschauen. Also, aber dieses Jahr sind sie ja auch wieder ein bisschen erfolgreicher. Vielleicht macht King Kamil ja dieses Jahr wieder was.
Ja?
Pünktlich, ja. Also es sah jetzt schon wieder besser aus mit den neuen Anzugregeln. Da läuft es bei ihm, glaube ich, wieder ein bisschen besser. Ob es dann mal für ein Podest reicht oder eine Olympiamedaille, weiß ich nicht, aber sieht auf jeden Fall wieder besser aus.
Sehr sad war natürlich, dass Simi Ammann es in einen zweiten Durchgang schafft und dann bringt es den nicht zu Ende.
Ja, das schafft er nochmal dieses Jahr, da bin ich mir sicher.
Das wäre doch gut. Was will ich noch sagen? Achso, ja, die Fans. Das wäre auch was für alle Groundhopper, die es wirklich ernst meinen. Polen auswärts, Skispringen in Lake Placid.
Polen aus.
Das Polen Bild. Auswärts.
Ich habe jetzt gerade gedacht, es kommt Polen auswärts, dann irgendwie Wissler oder Zakopane, aber ja.
Was haben wir sonst auf dem Zettel? Zu Amerika noch? Ach so, ja. Was natürlich noch schön war in Copper Mountain, war das mit vielen Tränen beweinte Comeback von Herrn Kilde. Das ist wirklich schön zu sehen, dass der wieder da ist und als außenstehender Nicht-Athlet doch auch einfach, wenn man diese Verletzung noch im Kopf hat, schon auch krass zu sehen, wie schnell sich so ein Athlet mit allen Ärzten, Physios etc. doch wieder herrichten kann nach so einer Verletzung. Also finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Ich glaube, schnell, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, weil das ist auch wieder in dem Film Downhill Skiers, da wird der Kill ja auch näher beleuchtet und da war es, da sieht man schon, wie hart das für ihn war, dass da echt sehr, sehr lange wirklich gar kein Fortschritt war gefühlt und deswegen, so nachdem ich das gesehen habe, jetzt, dass er da wieder fährt, schon richtig cool und da normalerweise bin ich ja bin ich immer so ein Typ, der so die beim Sport immer, wenn dann hier immer so viel geweint wird und Emotionen, da weiß ich immer nicht, ob das immer alles echt ist, aber ich glaube da, das war jetzt schon wirklich emotional.
Was müsste passieren, dass du mal weinst?
Weiß ich nicht.
Ja.
Das wird nicht passieren.
Ich habe übrigens heute noch ein Interview von Supriya Sarrazar gelesen, der sich nach seinem schweren Sturz in Bormio letzten Winter mal wieder zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand geäußert hat. Und er meinte, dass es ihm eigentlich wieder gut gehe. Er hat wieder alle Fähigkeiten zurückgewonnen und er ist auch wieder dabei, an einem Comeback zu arbeiten. Er ist schon wieder im Kraftraum, auf dem Mountainbike unterwegs. Aber er meinte, seine Knie bereiten noch ein bisschen Probleme. Und Ziel ist wohl schon wieder, sich in die Weltspitze zurückzukämpfen. Aber er meinte, falls das irgendwie nicht mehr klappen sollte oder es wirklich nicht für die Weltspitze reicht, dann wird er auf jeden Fall konsequent aufhören. Und ein mögliches Ziel wäre auf jeden Fall Olympia 2030 in Frankreich.
Wo wir noch bei Skifahren sind, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass der Stefan Brennstein jetzt seinen ersten Weltcupsieg geschafft hat. Und das ist wirklich auch eine Story, die ist richtig krass, weil er hat 4-mal sein Kreuzband gerissen. Also glaube ich, er war auf jeden Fall 4-mal schwer verletzt. Und das ist schon echt krass. Normalerweise freuen die Deutschen uns ja nicht, wenn im alpinen Österreicher gewinnt, aber für den hat es mich wirklich richtig gefreut.
Das stimmt. Und anschließend an Kreuzband dann doch noch eine traurige Meldung. Lara Gubberami, ich weiß gar nicht, aber das war zwischen der letzten und der jetzigen Folge vermutlich. Darum für alle, die es nicht mitbekommen haben, hat sich im Training auch Übersturz, glaube ich, Kreuzbandriss und dazu noch eine Gehirnerschütterung. Saison dementsprechend leider vorbei und kein Olympiastart. Das ist natürlich sehr schade, weil man der natürlich auch immer gern zuguckt beim Skifahren seit vielen, vielen Jahren und sie auch nach wie vor jedes Jahr vorne mitmischen kann. Drum, das schade. So, jetzt aber haben wir aber, glaube ich, alle Verletzten bzw. wieder Genesenen, also vollständig sind wir natürlich nicht, aber alle relevanten für den Moment, glaube ich, durch. Was haben wir denn sonst noch zu besprechen? Außer das überfällige Aus von Sandro Wagner beim FC Augsburg natürlich.
Also, wir müssen natürlich auf jeden Fall noch über die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs sprechen, der jetzt heute die Entscheidung der FIS gekippt hat. Die FIS hatte ja entschieden, russische und belarussische Athleten auch unter neutraler Flagge für diesen Winter auszuschließen. Und der KAS hat jetzt eben entschieden, dass russische und belarussische Sportler unter neutralem Status an den Qualifikationsrennen, sprich an den Weltcuprennen für die Olympischen Winterspiele 2026 teilnehmen dürfen, sofern sie die Kriterien des Internationalen Olympischen Komitees erfüllen.
Auch ohne Trainer, habe ich gelesen.
Genau, also die wollten auch noch durchdrücken, dass sie Trainer und sonstigen Staff quasi wieder schicken dürfen zu den FIS-Veranstaltungen. Und das haben sie aber nicht durchbekommen. Und die Begründung des KAS ist, sind die FIS-Statuten tatsächlich, nämlich, dass kein Athlet oder keine Athletin diskriminiert werden darf wegen seiner oder ihrer Herkunft. Und das würden sie laut KAS demnach ja wohl schon. Was ich mich gefragt habe, ist, ob das IOC das so ein bisschen provoziert hat, diese ganze Nummer. Weil so wie, ich habe jetzt mir das durchgelesen, auch nochmal vom KAS, das klingt ja jetzt nicht nach einem Fall, der so sonderlich unerwartet ist. Also diese FIS-Statuten sind ja recht klar und das wusste man vorher auch schon. Und das IOC hat ja von vornherein angekündigt, russische Athleten dürfen als neutrale Athleten zu Olympia. Sie müssen sich aber qualifizieren über die Wettbewerbe der Fachverbände, in dem Fall der FIS. Und es wird keine Alternativen dazu geben. Das kann ja im Endeffekt nur heißen, die müssen zu den FIS-Wettbewerben, sonst sind sie nicht dabei und das IOC möchte ihnen das ja ermöglichen. Darum dachte ich mir, hat hier das IOC die FIS ein bisschen dahin gezwungen jetzt quasi, dass man die teilnehmen lässt.
Ich habe nur direkt nach der Entscheidung, dass sie nicht starten dürfen, kam ja direkt von den russischen Langläufern, dass sie die Klage schon parat haben. Also ich glaube, das war schon wirklich so abzusehen.
Und geklagt haben eine Handvoll Athleten, Paraathleten auch und dabei aus den Sportarten, die uns jetzt direkt betreffen, ist unter anderem Daniil Sadreyev, ein Skispringer. Dann haben wir auch noch einen Kombinierer. Ich weiß gar nicht, kennst du den, Finzi?
Wie heißt er?
Herr Artyom Galonin, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
Nee. Also sagt mir schon was, aber ich glaube, weiß nicht, ob der schon mal im Weltcup dabei war.
Und dann noch dabei, wenn man vielleicht ganz aufmerksame Langlauffans vielleicht, Saveli Korostelev. Nee, der kann noch gar nicht. Der kann noch, der ist, habe ich gesehen, der ist Juniorenweltmeister geworden 2022, dann kann er demnach danach noch gar nicht im Weltcup gelaufen sein. Und
doch, kann er schon, aber ja.
Ja. Aber sprich, im Umkehrschluss, wie wir ja auch schon besprochen haben in unserer ersten Folge, die ganz großen Namen sind da erwartbarerweise nicht dabei. Erwartbar warum? Weil das IOC in seinen Bestimmungen für diese neutralen Athleten gesagt hat, du darfst keine Verbindungen zum Militär oder ähnlichen Institutionen haben, und das haben die alle. Manche machen auch Propaganda, wie Frau Stepanova zum Beispiel. Dementsprechend ist da relativ klar, diese Leute, auch einen Herrn Bolschunow, werden wir nach wie vor nicht bei Olympia sehen. Aber auch Herr Bolschunow schafft es trotzdem, Schlagzeilen zu machen.
Coco hat vorhin gesagt, wir sollen mal Bolschunow googeln und auf News gehen. Habe ich es gemacht, dann Langlaufstar rastet komplett aus. Also an alle, also ich, googelt ja, das mal, geht auf ja. News. Es hört sich an, als hätte jemand komplett verprügelt. Also es war schon es war schon wirklich ein heftiger Schubser, aber also nach den Schlagzeilen habe ich gedacht, er ist völlig ausgerastet und hat im Ziel jemand verprügelt. Aber ich, so schlimm sah es dann doch wieder nicht aus.
Nee, ich hatte auch ein bisschen mehr erwartet. Also der Hintergrund ist der, Alexander Bolschunow hat beim russischen Langlauf-Cup, den es ja jetzt bestimmt schon ein paar Jahre gibt, mal wieder, ja, ist halt mal wieder ein bisschen emotional geworden. Da gab es im Sprint ein Halbfinale und da ist halt der Bolschunow gestürzt. Und sein Konkurrent Alexander Bakurov hat wohl seinen Stock gebrochen und das ist, also die sind halt wohl beide irgendwie kollidiert. Und der Bolschunow ist halt so nicht mehr ins Finale eingezogen. Und im Ziel ist der Bakurov dann über der Bande gehangen und der Bolschunow kam halt mit Schwung ein bisschen von hinten und hat ihn halt den Ellenbogen in den, ja, in den Rücken so ein bisschen reingerammt. Aber man hat jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr, also ein bisschen Schlimmeres erwartet, auch wenn das natürlich absolut, wollen wir nicht reden, absolut keine faire sportliche Geste ist.
Ja, aber ich meine, Clickbait ist im deutschen Sportjournalismus ja schon schlimm. Und im Russischen wohl noch schlimmer. Wenn man da überhaupt auch von Journalisten
genau
sprechen kann, wahrscheinlich nicht.
Zitat Bolschunow, mir gefiel Bakurovs Verhalten nicht. So. Ja, whatever.
Was ich mich bei der Russland-Thematik dann noch frage, also es geht ja da wirklich auch wieder viel um Skilanglauf. Wachsen die dann ihre Ski selber, wenn die jetzt beim Weltcup am Start sind? Ich kann mir schwer vorstellen, dass Norwegen sagt, hey, ich wachse jetzt die Ski für die Russen.
Gibt es irgendwen, der das machen würde?
Das ist wahrscheinlich auch eine Frage des Geldes. Aber wahrscheinlich muss die FIS noch einen neutralen Wachsservice anbieten.
Wie ist das bei so, ich überlege gerade, aber wie ist das im, ich weiß es tatsächlich ehrlicherweise nicht, aber so klassische Einzelgänger im Langlauf, also von so Kleinstnationen, die hängen alle an größeren, oder so ein Maloney, ah gut, der ist ja eh halber Norweger.
Ja, unterschiedlich, manche schließen sich zusammen und natürlich für so eine große Nation ist das natürlich ein Segen, wenn da ein Einzelner aus einer Nation dazukommt, weil sie haben das mal, ich weiß nicht, das ist schon länger her, dass sie das reglementiert haben, weil es natürlich im Langlauf ausgeartet ist, weil halt die Nationen Norwegen, Russland, Schweden, die haben natürlich Personal ohne Ende dann dabei gehabt. Und dann jetzt gibt es eine Regel, dass pro Athlet darf nur noch ein Betreuer oder, also es gibt eine bestimmte Anzahl an Betreuern, die dabei sein dürfen. Also Skitechniker. Und wenn man natürlich nochmal eine Nation dazu nimmt, dann kann man nochmal einen Betreuer dazu nehmen. Und so, deswegen gibt es auch Kooperationen. Ich weiß nicht, für wen Norwegen jetzt alles die Ski wächst, aber da sind schon ein paar dabei, ein paar kleine Nationen noch dabei, dass sie halt da eben mehr Stuff dabei haben dürfen. Und so läuft es auch normalerweise. Aber ich kann mir jetzt eben nicht vorstellen, dass Russland da irgendwo Anschluss findet. Und vor allem, die haben ja selber auch da ein riesen Wachsteam dahinter normal. mit fettem Wachstruck um allen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das ausschauen wird, weil die werden zu 100% dann in Trondheim jetzt am Start stehen, wenn das erlaubt ist.
Dann musst du da mal gucken, wen du da so findest und mit wie vielen Leuten sie anrücken, und dann musst du berichten nächste Woche.
Aber gibt es nicht teilweise Einreiseverbote? Gerade in Norwegen?
Stimmt, das
war russische Sportler, also ich glaube, sie könnten ja prinzipiell in Trondheim wieder am Start sein jetzt am Wochenende, aber ich glaube, also logistisch und politisch ist es, glaube ich, gar nicht möglich.
Norwegen ist natürlich ganz heikel mit Russland, das muss man schon sagen. Das ist natürlich ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob die einreisen dürfen. Wird man sehen. Grundsätzlich waren die russischen Langläufer waren ja jetzt auch in der Ramsau beim Langlaufen. Und auch in Italien waren sie auch. Und der Schweiz, also nach Davos, denke ich mal, die Weltcup-Station danach, wird es wahrscheinlich weniger Problem sein. Aber ich bin gespannt und werde auf jeden Fall meine Augen offen halten in Trondheim.
Aber man muss ja prinzipiell mal sagen, diese Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs hat ja für Russland jetzt schon eine große symbolische Bedeutung. Also ich habe vorhin mal bisschen durchgestöbert. Also Russlands Sportminister zum Beispiel, der auch Präsident des russischen Olympischen Komitees ist, der hat das Urteil zum Beispiel als großen Erfolg natürlich bezeichnet und betonte die Möglichkeit für russische Athleten fair zu konkurrieren. Der russische Skiverband, der ja unter anderem auch die Klage eingereicht hat, feierte die Entscheidung als wichtigen Schritt zur Rückkehr in den internationalen Wettbewerb. Dies öffnet natürlich Türen für einige russische Sportler, die jetzt eben doch am Ende vielleicht die Möglichkeit haben, bei Olympia teilzunehmen. Natürlich muss man jetzt erstmal schauen, wie viele sich dann doch in der kurzen Zeit qualifizieren und wie das dann alles organisatorisch und logistisch auch abläuft. Aber ist schon eine Entscheidung, die jetzt irgendwie, muss sagen, für mich schon ein bisschen überraschend kam.
Die Frage ist dann noch, und da muss ich gestehen, bin ich jetzt mangelhaft vorbereitet, auch anschließend an die Einreisethematik, die ist ja in Norwegen oder in Finnland, hätte es ja zum Beispiel jetzt auch schon gegeben, was die brauchen, um sich zu qualifizieren. Weil normalerweise spielt ja die letzte, nee, das ist für die Nationenplätze, spielt die WM eine Rolle, oder? Bei den Einzelnen geht es nur um FIS-Punkte.
Ja, also ich glaube, dass diese Kriterien sind nicht so schwer zu erreichen. Ich weiß es nicht genau, was es ist, aber das wird wahrscheinlich einfach ein Limit an FIS-Punkten beim Langlauf sein. Bei uns ist, glaube ich, man muss in der Weltrangliste, glaube ich, Top 100 sein. Oder man muss einen Punkt im Continental Cup haben. Aber ich weiß es gerade ehrlich gesagt auch nicht ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall, es ist nicht so schwierig zu erreichen.
Weil das dachte ich mir dann, ob die halt einfach sagen, und dann vielleicht doch nicht in Trondheim am Start stehen, okay, wir picken uns diese X Rennen in Ländern, in die wir einreisen können, treten da an, fahren zu Olympia, fertig. Sofern das aufgeht.
Ich muss auch sagen, ich bin mal gespannt, wie die Rückkehr auch die Stimmung im Athletenfeld beeinflusst. Klar, es sind jetzt nicht so viele Sportler, aber ich glaube schon, dass es da einige Athleten gibt, die das jetzt wirklich nicht so cool finden und das auch offen so kundtun.
Das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber da muss man mal gucken, wie du ja vorhin auch schon angesprochen hast, Vincent, das passiert ja wahrscheinlich aber bei ganz vielen gar nicht erst jetzt, sondern man hat die schon irgendwo in der Vorbereitung getroffen. Ramsau zum Beispiel.
Also ich habe jetzt hier rausgefunden, was man am Skilanglauf braucht. Und es gibt einen A-Standard und einen B-Standard. A-Standard bedeutet volle Startberechtigung. Das heißt, Athleten dürfen maximal 150 FIS-Punkte in Distanzpunkte haben. Dann sind sie sowohl für die Distanz- und Sprintrennen zugelassen. Und eine eingeschränkte Startberechtigung haben Athleten, die maximal 350 FIS-Punkte haben.
Dazu können wir nur ganz kurz sagen, FIS-Punkte, komplizierte Angelegenheit. Es gilt aber ganz einfach gesagt, je weniger, desto besser.
Und es gibt auch nicht in jeder Sportart Festpunkte. Bei uns gibt es gar keine Festpunkte, im Skisprung auch nicht. Wir haben mal eine Folge aufgenommen, da war das mit Sebi Holzmann, der es erklärt hat.
Ich glaube auch, ja.
Ja, es ist sehr, sehr komplizierte Angelegenheit mit den FIS-Punkten. Im Ski-Alpin ist es ja wirklich extrem wichtig. Im Langlauf ist es völlig egal eigentlich, außer für diese Quali, weil man ja durch bessere FIS-Punkte hat man ja keinen wirklichen Vorteil.
Okay, aber kannst du einordnen, also maximal 150 FIS-Punkte, das ist demnach nicht so schwer zu erreichen.
Nee, ist nicht so schwer zu erreichen.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wen wir da jetzt dann sehen und ob sie sich tatsächlich, ironisch wäre natürlich auch, wenn jetzt da russische Athleten antreten und es dann nicht schaffen, sich zu qualifizieren. Aber schauen wir uns einfach mal an, was da so passiert.
Ich bin noch mal gespannt auf die Reaktion der Fans am Streckenrand. Das könnte auch gar nicht so witzig werden für die russischen Athleten.
Ja, je nachdem, wo du bist.
Ja, ich stelle mir das auch nicht so lustig vor.
Heikles Thema und halt doch, ich dachte mir neulich, weil wir ja schon öfter gesagt haben, es geht eigentlich nur um Langlauf, in Anführungszeichen, dass es insgesamt gar nicht so viele Sportarten gibt, wo das jetzt so ein Thema war. Also bei den Sommerspielen waren es ja auch nur sehr vereinzelt Athleten. Dann gibt es hier, das ist überhaupt nicht mein Thema, aber ich glaube, im Tennis gibt es ein, zwei, die aber irgendwie komischerweise die ganze Zeit nonstop spielen konnten.
Sonst
ist es nirgendwo Thema eigentlich.
Es war ziemlich bald dann, dass neutrale russische Athleten wieder spielen oder teilnehmen durften. Und natürlich ist in Sportarten wie jetzt Tennis ein Medvedev oder ein Rublev, die sind das ganze Jahr eigentlich außerhalb von Russland. Und für die war es natürlich leichter, ihren neutralen Status zu bekommen, als jetzt einer, der wie ein Langläufer, der in einem im System vom russischen Skiverband ist und gleichzeitig noch mit dem Militär zusammenhängt, wie bei uns ja auch. Also ich bin ja auch beim Zoll und im deutschen Skiverband. Also das ist was anderes, wie wenn ich jetzt alleine Tennis spiele oder jetzt ein Alexander Zverev, der ja für Deutschland zwar Tennis spielt, aber im Endeffekt alles selber organisiert. Ich würde da jetzt ja in dem Fall, wenn jetzt Deutschland ein anderes Land angreifen würde, würde ich ja auch logischerweise nicht als neutral gelten.
Ja, ich glaube, da kann man wirklich nur sagen, es bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Und vielleicht gibt es ja nächste Woche schon was Neues, worüber wir hier wieder sprechen können. Ja, gibt's sonst noch irgendwas, worüber wir reden müssen?
Wie gesagt, Sandro Wagner, das war von Anfang an ein Riesenfehler, hätte nicht passieren sollen. Es ist ein Skandal, dass sie Toro für den rausgeworfen haben. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei den 05ern weitergeht.
Bei dem wem?
Ja, Mainz 05. Hallo, meinem Heimatverein.
Die können nur europäisch, nicht in Deutschland spielen. In Europa gewinnen sie alles und in der Bundesliga kacken sie so richtig ab. Solange es um FC Bayern gut geht, ist alles gut.
Ich glaube, dem geht's gut.
Ja. Also, ich glaube, man kann nicht meckern.
Ansonsten, glaube ich, können wir nur noch dir eine gute Reise wünschen. Finde ich.
Danke.
Wann geht's los?
Am Donnerstag geht's los nach Trondheim und ja, mal schauen. Dann Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag Training und PCR. Samstag mein Lieblingswettbewerb, Massenstart.
Yay!
Und am Sonntag ein Einzel von der großen Gundersen. Große Schanze, Massenstart auf der kleinen Schanze. Und es gibt auch eine Neuerung. Wir starten dieses Jahr beim Massenstart nach der Massenstart-Gesamtwertung. Was hört sich jetzt komisch an, aber für mich ist es jetzt relevant, weil der Massenstart ja letztes Wochenende ausgefallen ist und deswegen wird dann hoffentlich die Massenstart-Gesamtwertung von letztem Jahr genommen und dann darf ich in der ersten Reihe starten, weil sonst hätte ich mit Nummer 50 da erstmal mich durchwuseln müssen und so starte ich in der ersten Reihe. Also deswegen habe ich mich natürlich gefreut, dass er abgesagt worden ist. Sonst natürlich. Das war der einzige Grund.
Das war jetzt eine richtig schöne Klammer, Herr Geiger.
Dieser Massenstart ist und bleibt
ein Scheiß.
Für mich vogelwild. Aber ich dachte, es ist dein neuer Lieblingswettbewerb, nachdem du da jetzt letzten Winter gewonnen hast.
Das habe ich da auch schon gesagt. Ich habe es jetzt einmal gewonnen, jetzt kann man es wieder abschaffen.
So hat er es gesagt, das kann ich bestätigen.
Und das ist immer noch meine Meinung, weil es hat einfach nichts verloren in unserem Sport, aber ja, die Diskussion können wir mal wann anders führen. Vielleicht finden wir mal einen Gast, der für einen Massenstart ist.
Gibt's da einen?
Hatten wir nicht sogar schon.
Die FIS vielleicht. Der Hannes Lampard da vielleicht, der hat das gesagt?
Das kann ich mich auch täuschen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass nachdem jetzt, wenn man nicht am Start ist, nicht alles möglich ist, jetzt wieder alles möglich ist. Und drücken die Daumen.
Ja, die Weisheit, die hat dir gefallen, gell?
Die hat mir sehr gut gefallen. Da war ich sehr enttäuscht. Also es freut uns ja immer sehr, liebe Menschen vom Sportinformationsdienst und wer hier sonst zuhört und hier das weiterverwertet. Das freut uns natürlich sehr, aber dass ihr dieses Zitat habt liegen lassen, finde ich enttäuschend.
Finzi, hast du noch so ein schönes Schlusszitat für uns?
Ja, das müssen wir jetzt immer machen.
Du kannst mal kurz in dich gehen. Ich gebe dir 5 Sekunden.
Ich habe ein Video gesehen über Wandtattoos, dass es ein absolutes No-Go ist. Und habe gerade überlegt, das wäre doch ein Top-Wandtattoo mit dem Spruch vom letzten Mal.
Das stimmt.
Machen wir doch T-Shirts mit dem Zitat drauf.
Mein Insta-Algorithmus ist im Einrichtungsmodus. Deswegen, ja, kein Spruch. Ich habe
kein Spruch.
Kein Spruch auf Lager.
Aber Shirt würde ich sehen. Vorne mit dem Zitat und hinten mit einem Zitat von heute. Der Massenstart bleibt ein Riesenscheiß.
Massenstart rückbauen.
Massenstart abschaffen. Gundersen Ultras.
Genau, Gundersen Ultras. Stimmt, das wären mal T-Shirts. Das kann ich ihm Lasse Ottesen eins schenken.
Das wäre gut.
Du kannst mal wieder mit dem Kaffee trinken gehen.
Ja. Ja, haben wir ja bis jetzt noch nicht gemacht. Kommt vielleicht noch. Jetzt war ja nicht dabei.
Ich glaube, wir machen jetzt lieber mal Schluss, bevor wir hier noch mehr Schmarrn erzählen, wirklich.
Vermutlich das Beste für diese Woche ist, freut uns aber sehr, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid und wenn ihr immer noch nicht genug von uns habt oder irgendwas oder euch aber beschweren wollt, dann meldet euch per E-Mail an team@shehappens.de oder auf Instagram @she.happens und bewertet uns. Sonst wird der Finzi knatschig.
Genau.
In diesem Sinne.
Schönen Abend, kommt gut durch die Woche und ihr da draußen auch. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.